Übersetzung der Predigt vom 2. Mai 2020 von Pastor Efim. Das Thema ist die Gläubigen und die Welt. Warum habe ich dieses Thema genommen? Warum meinte ich, dass es aktuell für heute ist? Es ist immer aktuell. Aber heutzutage ist es besonders aktuell. Wenn wir die Lage, in der wir uns jetzt befinden, berücksichtigen, die Schwierigkeiten, die Probleme, die entstanden sind und weiterhin entstehen, und das Ungewisse, in der wir uns jetzt befinden, es mobilisiert uns, um ein wahres Licht und Salz für diese Welt zu sein. Der Brief Jeschua, der von allen gelesen wird, und ein Segen für diese Welt, für alle, die dem Herrn noch nicht erkannt haben, sein Zeuge zu sein. Wir leben in dieser Welt. Es entstehen viele Fragen. Zum Beispiel, wie sollen wir unsere Beziehung mit dieser Welt, in der wir leben, gestalten? Einerseits sind wir Bürger des Himmels, andererseits sind wir die Bürger der irdischen Länder. Diese zwei Systeme stellen uns ihre Forderung. Wie sollen wir das kombinieren? Ein System stellt seine Forderungen, das andere System stellt seine Forderungen. Wie soll man sie kombinieren? Die nächste wichtigste Frage: Was ist die Gottesgemeinde in dieser Welt? Sollen die Gläubigen sich mit Politik beschäftigen? Mit Business? Wie können die Prinzipien der Bergpredigt in unserem Leben und in unserem sozialen Leben verwendet werden? Und viele andere Fragen. Lasst uns zusammen in der Heiligen Schrift forschen. Die Gläubigen verstehen unterschiedlich, was die Welt und was die Gemeinde ist. Kommst du zu einem Mensch und fragst, wie verstehst du das? Er sagt dir seine Meinung. Du gehst zu dem Nächsten, seine Meinung unterscheidet sich ein bisschen oder sehr stark von der Meinung der anderen. Die Menschen sehen unterschiedlich die Haltung, die unser Retter zu dieser Welt hat. Ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen. Vielleicht hat jemand das gehört oder gelesen. Zu den Zeiten des Zweiten Weltkrieges hat man ein amerikanisches Flugzeug zum Absturz gebracht. Sie sind durch viele schwere Situationen gegangen. Die Lebensmittel sind ausgegangen. Das Wasser reichte nicht. Sie waren in einem kleinen Schlauchboot. Auf dem Meer war Sturm. Dazu haben sie ein Messgerät zur Orientierung in der Umgebung verloren. Jetzt wussten sie nicht, wohin sie schwimmen sollen. Ein Fehler in der Orientierung könnte sie ins Lager des Feindes führen oder ins offene Meer. Sie hatten absolut keine Hoffnung mehr. Die Piloten hatten keine Hoffnung mehr. Und zum Glück ist das nicht zufällig. Der Herr schickte ein russisches Flugzeug, das sie bemerkt und aufgenommen hat. Und sie waren gerettet. Genauso befindet sich die Gemeinde in den tobenden Wellen des Meeres dieser Welt. Und es ist sehr wichtig für uns, die richtige Orientierung im Leben zu haben. Die einzig richtige Quelle des Wissens für uns ist die Bibel, das Wort des Herrn. Sobald der Gläubige die Bibel aus der Hand rauslässt, rauslegt, so verlieren sie die Orientierung. Ihr Leben verwandelt sich in die sinnlose Wanderung. Die Bibel sagt ganz klar darüber, wie der Gläubige zu der Welt stehen soll. Wir lesen in 1. Johannes 2,15: Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Verse 16 und 17: Denn alles, was in der Welt, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Man kann Amen darauf sagen. Jakobus 4,4-5: Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Manche Gläubige übertragen die Bedeutung des Gebotes: Lieb nicht die Welt auf die ganze materielle Welt, in der wir leben. Das ist falsches Denken. Die Bibel unterstützt nicht extremen Asketismus, was mit Selbstquälerei und Selbstverleugnung jeglicher Freude im Leben ergänzt wird, und Unterdrückung von Gefühlen. Der Herr hat uns Gefühle gegeben, und der Herr wünscht sich, dass wir sie richtig benutzen. Emotionen, Gefühle, Freude, das ist alles von dem Herrn. Der Herr hat sie uns geschenkt. Das Wort Gottes lehrt, dass die materielle Welt der Herr unser Gott geschaffen hat. Wer anders könnte die Welt schaffen? Natürlich Gott. Der Prozess der Schöpfung endete mit den Worten, lesen wir 1. Mose 1,31. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe da, es war sehr gut. Das Problem besteht darin, dass in die wunderbare, gemachte Welt des Herrn kam die Bosheit herein. Der Satan hat die Menschen in die Gefangenschaft genommen und somit ihnen die Möglichkeit genommen, in der Welt zu wirken. Die Welt ist in die Unterordnung zum Satan geraten. Als der Satan Jeschua versuchte, er kündigte stolz an, dass er ihm die Macht über alle Königreiche der Welt geben kann, weil sie ihm übertragen wurde. Merkt euch, hier steht nicht geschrieben, dass alles in der Welt dem Satan gehört. Das Wort berichtet nicht darüber. Nein, ihm bleibt nur die Macht von betrogenen Menschen. Er hat Macht über diese betrogenen Menschen. Wir müssen das unterscheiden können. Er hat die Macht über die betrogenen Menschen, die sich ihm untertan gemacht haben, die der Lüge glauben, die ihm folgen. Er ist der Fürst dieser Welt, der die Macht unlauter erobert hat, durch den gottlosen Weg. Deswegen ist im Evangelium das Wort die Welt so ein Synonym des Wortes Sünde geworden. Es bedeutet, das Herrschen, das der Satan durchführt, durch die Welt, durch die ihn betrogenen Menschen. Die Bibel zeigt uns zwei Systeme, die Anspruch auf die Macht haben, und den Kampf, was zwischen ihnen entstand. Einerseits ist es das Gottesreich, Gottes Regierung, was in der ganzen Welt durchgeführt wird. Gottes Reich, das ist das Reich der Liebe, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Barmherzigkeit. Andererseits die Welt, die Herrschaft, die der Satan versucht, der Welt aufzuerlegen. Sein Reich ist auf drei Bausteinen aufgebaut: Begierde des Fleisches, Begierde der Augen und der Hochmut. Das Hauptwerkzeug Satans ist Begierde des Fleisches, das heißt sündhaftes, unsteuerbare Wünsche, Leidenschaft. Die Begierde des Fleisches ist die Oberherrschaft der Wünsche des Körpers. Die Begierde der Augen ist die innerliche Zuneigung zu der Sünde. Der Hochmut ist Egoismus. Die Liebe, die in das eigene Innere gerichtet ist. Im Arsenal des Satans sind nur diese drei Sachen vorhanden. Vergiftete Pfeile. Nur drei vergiftete Pfeile. Durch diese erlegt er die Menschen. Der Satan ist ein erfahrener Stratege. Erstens, er formt bei den Menschen ein verzerrtes Weltbild. Die Sünden von Sodom bleichen aus vor der Perversion moderner Welt. Und das Schlimmste ist, dass die Sünden als Norm verkündigt werden in der Welt. Viele sagen, das ist alles normal. Alle machen es so. Warum soll ich das nicht machen? Alle machen es doch so. Die Taten, für die man in der Zeit des Alten Testamentes gesteinigt wurde, die sind heutzutage als selbstverständlich angenommen. Das ist normal. Im Verstand der Menschen werden die Gedanken aufgedrängt, dass unnatürliche Lebensweise absolut normal ist. So soll es sein. Praktisch die ganze Unterhaltungsindustrie arbeitet über die Erweckung der dreckigen Wünsche. Dafür benutzt der Satan Medien, Filme, Kleider, Musik. Satans Berechnung ist ganz einfach. Er weiß, dass der Mensch Anliegen und Wünsche hat. Nach dem Sinn des Herrn müssen sie dem Wille des Menschen und Gesetznutzers untertan sein. Der Satan verstellt die Akzente. Der Herr hat für uns bestimmte Zwecke, für unsere Gunst. Aber der Satan verstellt die Akzente. Und er, der Satan, strebt danach, den Willen des Menschen zu bezwingen, um sich seinem Willen zu unterordnen. Die starke Waffe des Satans ist Hochmut. Ich denke, wir sind alle damit einverstanden. Das ist eine der Hauptsünden, Stolz. Stolz zu einer bestimmten Zeit ist zu der Quelle der Entstehung der Sünde in der Welt geworden. Stolz, wie anderes auch, vermehrt die Bosheit in dieser Welt. Stolz erweckt Neid, Hass, Egoismus, Hochmut, Grausamkeit, Angst. Stolz macht den Menschen zu einem Gegner des Herrn. Jeschua sagte zu den Juden, Johannes 7,7: Die Welt kann euch nicht hassen, aber mich hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Sogleich die Welt hasst die Nachfolger Jeschuas. Natürlich ist in der Welt nicht nur Negatives vorhanden. In der Welt lässt sich auch Gottes Einfluss spüren. Alles Gute, Saubere, was es noch genug in der Welt gibt, stammt vom Herrn. Es ist die Quelle von allem Guten, Sauberen. Der Geist Gottes ist in die Welt geschickt, um Böses zu begrenzen, um die Welt vor dem endgültigen Zerfall zurückzuhalten und die Menschen zu dem Guten zu bewegen. Wenn es nicht seine zurückhaltende Kraft gäbe, hätten die Menschen sich selbst schon längst zerstört. Wie sollen sich gläubige Menschen zu der Welt halten? Ein Beispiel für uns soll der Messias sein. Die Bibel zeigt uns zwei Seiten der Haltung des Messias zu dieser Welt. Erstens, er war nicht von dieser Welt. Jeschua ließ sich nicht leiten durch die verzerrten Prinzipien, nach denen die umgebenden Menschen lebten. Ihm waren die sündhaften Leidenschaften, Stolz, Fleischeslust fremd. Jeschua lebte nach den Gesetzen des Reiches Gottes. Deswegen hasste ihn die Welt. Wir wiederholen: Jeschua lebte in der Welt. Er hat sich nicht von den Menschen abgegrenzt. Die Erlebnisse, das Leid der Menschen waren ihm nahe. Selbstgerechte Pharisäer verurteilten ihn dafür, dass er ein Freund der Zöllner und der Sünder war. Jeschua lebte in der Welt und dabei beeinflusste die Welt ihn nicht, sondern er beeinflusste die Welt. Nicht Jeschua hat die Lebensweise der Zöllner und Sünder übernommen, sondern die sündhaften Menschen seine. Dank der Gemeinschaft mit ihm sind sie zu Gerechten verwandelt worden. So möchte der Herr auch uns in der Welt sehen. In einem hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, 14 bis 19, Jeschua betete zu Gott für seine Jünger und seine Nachfolger nach ihren Wörtern. Der erste Gedanke, dem man seine Aufmerksamkeit schenken sollte, ist, dass der gläubige Mensch, der soll frei von der Welt sein. Früher waren wir Teil dieses sündhaften Systems des Satans, waren tot nach unseren Sünden und Vergehen. Wir haben die Wünsche der Gedanken und des Fleisches erfüllt. Aber der Herr holt uns raus aus dieser Welt, aus der sündhaften Kluft. Jesaja 51,1: Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf dem Brunnenschaft, aus dem ihr gegraben seid. Wir dürfen nicht vergessen, woher der Herr uns rausgeholt hat. Er hat uns nicht dafür gerettet, dass wir im Blut gewaschen, wieder uns in den sündhaften Leidenschaften dieser Welt verwirren. Der Wille des Herrn ist unsere Heiligung.
Jeschua sagt in Johannes 17, 19, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. So wendet sich Jeschua in seinem hohepriesterlichen Gebet an den Vater.
Manche Länder erkennen die doppelte Staatsbürgerschaft an, aber sowas ist nicht möglich in Bezug auf die Welt und Gottes Reich. Der Mensch gehört entweder dem Gott oder dem Satan. Er kann nicht beiden gehören. Er kann nicht gleichzeitig ein Bürger im himmlischen Reich und im satanischen Reich sein. Zu dienen den beiden Herren wird nicht klappen. Jeschua warnte uns. Die Bibel sagt, dass derjenige, der die Welt liebt und das, was in der Welt ist, Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut, in dem ist nicht die Liebe Gottes. Die Welt ohne Gott ist zum Scheitern verurteilt. Und wir lesen in 1. Johannes 2, 17, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir können Amen darauf sagen. Und jetzt jeder von uns soll über sich und über sein Leben nachdenken. Sind wir frei von der Welt? Ob unsere Herzen nicht an ihr gebunden sind? Sind wir frei von der Begierde des Fleisches, der Augen und vom Hochmut? Ob wir nicht eine geheime Anziehung zu der Sünde haben? Lasst uns das ernst nehmen und wir geben die Möglichkeit, dem Heiligen Geist in unseren Herzen zu wirken. Also der Gläubige soll frei von der Welt sein. Das ist die erste wichtige Bedingung. Bedeutet das, dass wir in das Kloster gehen sollen? Sollen wir ein Einsiedler in der Wüste sein? Oder wie wir in einem amerikanischen Film gesehen haben, gibt es die Glaubensrichtung der Amish. Hat jemand davon gehört? Sie haben ihre Gemeinde organisiert. Absolut von der Welt abgetrennt. Und was sagt darüber Gottes Wort? Der Messias hat nicht die Gläubigen zur Isolation von dieser Welt berufen. Er betete zu dem Vater für uns, Johannes 17, 15. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wenn die Gläubigen aus der Welt rausgehen, wer wird den Menschen über die Rettung erzählen? Wer wird für diese Menschen beten? Wer wird sich um diese Menschen kümmern? Wer wird ein Licht und Salz für diese Welt sein? Der Herr sagt in Johannes 17, 18, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Das heißt für jeden von uns. Halleluja! Und wir als Staatsbürger des Himmels sollen in der Welt Gottes Reich verbreiten. Trennung von der Welt löst nicht das Problem der inneren Reinheit. Leider denken manche, ich werde nicht die Menschen dieser Welt berühren. Somit stellen sie sich vor, dass sie rein, heilig und tadellos sein werden. Die Sünde kann den Mensch auch in der Klosterzelle verfolgen. Habt ihr das gewusst? Ich wiederhole, die Sünde kann den Menschen auch in der Klosterzelle verfolgen. Aber die Gnade des Herrn hat genug Kraft, um einem Gläubigen heilig von der sündhaften, verdorbenen Gesellschaft zu bewahren. Johannes 17, 19 und die folgenden Verse sagen uns, was uns die Kraft gibt, erfolgreich die Gebote des Herrn zu erfüllen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht in unseren Fähigkeiten und Kräften, sondern in dem, was der Messias vollbracht hat. Er hat sich für uns gegeben, um uns durch die Wahrheit zu heiligen. Dank seinem Opfer sind wir versöhnt mit dem Herrn. Und der Heilige Geist führte uns in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Wir sind einig mit dem Herrn. Der Messias lebt in uns und wir in ihm. Ein Mensch sagte den sehr richtigen und wichtigen Gedanke: Der Gläubige in der Welt ist wie ein Boot im Meer. Überall ist Meer, aber im Boot gibt es kein Meer. Ich möchte wiederholen: Der Gläubige in der Welt ist wie ein Boot im Meer. Überall ist Meer, aber im Boot gibt es kein Meer. Der gläubige Mensch ist derjenige, der die Welt besiegt. Verbreitet die Nachricht über Gottes Rettung. Er zeigt mit seinem Leben die Übermacht der Prinzipien des himmlischen Reiches. Möge uns der Herr helfen, nämlich solche Gläubige zu sein. Im Namen Jeschuas sagen wir Amen.